das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das US-Repräsentantenhaus hat soeben den Weg freigemacht für die neuen Ukraine-Hilfen. Zuvor hatten die Republikaner das Paket in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar monatelang blockiert. US-Präsident Biden hatte die zusätzliche Unterstützung für das von Russland angegriffene Land schon im Oktober beantragt. Nach dem Repräsentantenhaus muss noch die zweite Kammer des Kongresses, der Senat, darüber abstimmen.
Der Entscheidung geht eine stundenlange emotionale Debatte voraus. In seltener Einigkeit plädieren Republikaner und Demokraten dafür, die Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar endlich freizugeben. Ich denke oft an die Menschenleben, die in der Generation meines Vaters hätten gerettet werden können, hätten wir Hitler nur früher gestoppt. Und jetzt haben wir eine ähnliche Chance. Wir müssen tun, was richtig ist. Das Böse ist auf dem Vormarsch. Es ist Zeit zu handeln. Seit Monaten warten die Soldaten in der Ukraine auf neue Munition und Waffen aus den USA. Nach der Zustimmung des Repräsentantenhauses könnten die nun bald endlich kommen. Das US-Verteidigungsministerium bestätigt, das Material stehe versandfertig bereit. Hardliner innerhalb der Republikanischen Partei waren bis zuletzt gegen die Ukraine-Hilfen, wollten das Geld lieber im Inland investieren. Doch die Demokraten stimmten in diesem Fall gemeinsam mit den Republikanern, verhalfen dem Gesetz zur Mehrheit. Dieser Moment ist so wichtig, dass wir Demokraten sagen, wir spielen hier keine Spielchen. Das ist zu wichtig für unsere Sicherheit, für die Sicherheit unserer Verbündeten, für die Sicherheit der freien Welt. Nach dem Repräsentantenhaus muss nun erneut der Senat abstimmen.
Nachgefragt bei Kerstin Klein in Washington. Wann kann die Ukraine nun mit den amerikanischen Militärhilfen rechnen?
Das dürfte sehr schnell gehen. Der Senat, der muss auch noch mal zustimmen, aber das ist mehr oder weniger reine Formsache. Der hat dem Ganzen ja schon mal zugestimmt. Und die Senatorinnen und Senatoren, denen wurde auch gesagt, die Stadt nicht zu verlassen. Die sind also alle hier. Das heißt, da können die Beratungen jetzt losgehen. Das kann binnen Tagen passieren. Umso größer war auch eben die Freude auf dem Floor im Repräsentantenhaus. Da wurden Ukraine-Fahnen geschwenkt. Das ist tatsächlich groß. Die bisherige Militärhilfe der USA für die Ukraine waren 45 Milliarden. Jetzt noch einmal 61 Milliarden. Daran sieht man, wie groß das ist und was für einen Unterschied das für die Ukraine machen kann. Und Offizielle hier aus dem Verteidigungsministerium, die haben gesagt, sobald Präsident Biden das unterschrieben hat, könnten die ersten Materialien in weniger als einer Woche tatsächlich auch an der Front in der Ukraine auch tatsächlich ankommen.
Danke, Kerstin Klein in Washington. Es gibt schwere Vorwürfe gegen die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Recherchen der ARD-Doping-Redaktion zeigen, dass die WADA zwar von mehreren positiven Tests gewusst, aber nicht gehandelt hatte. Es geht um einen Fall aus dem Jahr 2021. Damals waren 23 Schwimmerinnen und Schwimmer aus China positiv getestet worden. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hatte allerdings keine Ermittlungen aufgenommen.
Weltmeister, Olympiasieger, weitere Top-Schwimmer, auch Minderjährige. 23 chinesische Athleten wurden 2021 positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet, wurden aber nicht suspendiert. Das geht aus einem geheimen Bericht der chinesischen Anti-Doping-Agentur Chinada hervor. Angeblich sei kontaminiertes Essen der Auslöser der positiven Tests gewesen. Daher hätte es kein schuldhaftes Verhalten gegeben. In der Küche eines Mannschaftshotels, hier verdeckt gedrehte Aufnahmen, sei das Herzmittel in das Essen der Athleten gelangt. Die angeblichen Untersuchungen dazu habe eine Behörde mit Geheimdienstbefugnissen durchgeführt. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA akzeptierte die Darstellungen der Verantwortlichen in China und ließ den Fall ohne eigene Überprüfung vor Ort auf sich beruhen. Wenn das wahr ist, riecht das nach Vertuschung auf den höchsten Ebenen der WADA. Und es ist ein Messer im Rücken aller sauberen Athleten und für uns, die wir täglich rund um den Erdball für einen sauberen Sport kämpfen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur erklärte, sie habe sich an ihr Regelwerk gehalten und weise alle Vorwürfe zurück. Von der ARD-Doping-Redaktion befragte unabhängige Experten zweifeln indes die Darstellungen der chinesischen Verantwortlichen an.
Dass eine Dopingpille ganz oder in Teilen in einen Suppentopf gerät, von dort auf Teller und dann in die Mägen der Athleten, das hört sich in der Tat sehr konstruiert an. Dass aber die Welt-Anti-Doping-Agentur eine solche Erklärung nicht anfechten will, das wirft 3 Monate vor den Olympischen Spielen in Paris einen Schatten auf die Glaubwürdigkeit des internationalen Anti-Doping-Kampfes.
Der AfD-Politiker Bistron hat 9 Medienberichten über ihn widersprochen. Er nannte sie den Versuch, so wörtlich, alten Kaffee nochmal aufzubrühen. Der AfD-Politiker soll Geld von einem russischen Propagandamedium angenommen haben. Gestern hatte dann unter anderem die Tagesschau erstmals über Tonaufnahmen berichtet. Auf ihnen soll zu hören sein, wie Bistron 20.000 Euro in bar bekommt. Der AfD-Bundesvorsitzende Chrupalla erklärte, es gebe bislang keine Beweise. Deshalb stehe man weiter hinter Bistron. Die deutsche Marine hat den Kampfeinsatz ihrer Fregatte Hessen im Roten Meer beendet. In den vergangenen knapp 8 Wochen sicherte sie dort eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt ab. In der Region beschießt die Houthi-Miliz immer wieder Frachtschiffe. Anfang Februar war die Fregatte ausgelaufen. Der Einsatz galt als einer der gefährlichsten seit Jahrzehnten. Laut Verteidigungsministerium wurden in 4 Fällen Geschosse der Houthi-Miliz abgefangen. Im August geht der Marineeinsatz im Roten Meer mit einer anderen Fregatte weiter. Der türkische Präsident Erdogan hat mit einem hochrangigen Vertreter der Terrororganisation Hamas über Hilfsgüter für den Gazastreifen und eine Waffenruhe gesprochen. Das teilte der staatliche Rundfunk mit. Erdogan empfing den Hamas-Auslandschef Haniyeh in Istanbul. Der Präsident sagte, Einheit der Palästinenser sei die stärkste Antwort auf Israel und der Weg zum Sieg. Israel dürfe kein Gelände gewinnen, so Erdogan. Auf den Kanarischen Inseln wächst der Widerstand gegen den Massentourismus. Unter dem Motto, die Kanaren haben genug, demonstrierten heute mehr als 50.000 Menschen auf den zu Spanien gehörenden Urlaubsinseln. Im vergangenen Jahr kamen allein aus dem Ausland etwa 14 Millionen Menschen auf die Inselgruppe im Atlantik. Der Tourismus ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 35% des Bruttoinlandsprodukts der Kanaren stammen aus diesem Bereich.
Lautstarker Protest heute auf den Kanaren. Tausende fordern allein auf Teneriffa das Ende 2 Bauprojekte und einen Stopp für weitere. Der Tourismus auf den Kanaren habe eine Grenze überschritten, beklagen sie. Seit 10 Tagen sind 6 Aktivisten im Hungerstreik. Obwohl schon Notärzte kommen mussten, machen sie weiter mit dieser drastischen Form des Protests. Die Touristen kommen im Schnitt für 5 Tage und dann reisen sie wieder ab. Was uns Kanariern bleibt, ist, was sie hinterlassen. Sie verbrauchen Energie und Wasser und verschmutzen die Umwelt. Und sie kaufen Wohnungen und Häuser. In diesem Maklerbüro sind 80% der Kunden aus dem Ausland. Wohnraum für Einheimische Mangelware und zu teuer angesichts geringer Löhne auf den Kanaren. Die meisten Wohnungen gehören Vermietern, die 3, 4, 5 oder 6 Wohnungen haben. Und die werden alle als Ferienwohnungen vermietet. Es bleibt deshalb nur extrem wenig Wohnraum auf dem Markt. Und so ist auch das Teneriffa. Menschen, die in einer Bauruine wohnen, weil sie keine Bleibe finden. Derweil läuft das Geschäft der Tourismusbranche auf Hochtouren. Die Hoteliers wollen ihre Kunden nicht verprellt sehen. Tourismus ist Wirtschaft. Manches mag schlecht laufen, aber die positiven Seiten des Tourismus überwiegen. Ist weniger Tourismus mehr? Die Aktivisten haben diese Frage für die Kanaren auf die Tagesordnung gesetzt.
In Venedig ist die 60. Biennale offiziell für Besucher eröffnet worden. Sie gilt als eine der wichtigsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Fremdheit, Migration und Exil. Hunderte Kunstschaffende sind nach Italien gekommen. Mehr als 80 Länder haben eigene Pavillons. Die renommierten Auszeichnungen, die goldenen und silbernen Löwen, werden traditionell zum Auftakt der Schau vergeben.
Fremd seinem eigenen Land. Damit beschäftigen sich viele indigene Künstler auf der diesjährigen Biennale. Foreigners Everywhere. Unter diesem Motto steht die Kunstausstellung. Den wichtigsten Preis der renommierten Ausstellung verleiht die Jury einem Künstlerkollektiv von Maori-Frauen aus Neuseeland. Ihr Werk steht für eine tiefe Verbundenheit der indigenen Frauen miteinander. Indigene Frauen können viel Platz auf dieser Biennale einnehmen und wir hoffen, dass es in der Zukunft noch mehr sein wird. Für den besten Länderpavillon wird Australien mit einem goldenen Löwen ausgezeichnet. Der Pavillon ist der Geschichte der Aborigines gewidmet. Migration, Grenzen und Zugehörigkeiten, das beschäftigt auch die Künstler des deutschen Pavillons. Der Berliner Theaterregisseur Ersan Montag erinnert an die Gastarbeitergeschichte seines türkischen Großvaters. Er blockiert den Haupteingang des Pavillons mit Erde aus Anatolien. Die Besucher müssen den Seiteneingang nehmen, sollen nachempfinden, wie es ist, am Rand der Gesellschaft zu stehen.
Das war das sozusagen das zentrale Werk. Ich wollte irgendwie den Haupteingang des Pavillons versperren, mit dieser Geschichte einfach die Schwelle zu machen und dieses Gebäude erschweren. Auch einfach, um auch die deutsche Geschichte mit diesem Teil dieser Geschichte zu konfrontieren, was irgendwie gewissermaßen noch gar nicht aufgearbeitet ist.
An der deutschen Ausstellung sind mehrere Künstler beteiligt. Im Pavillon präsentiert die in Deutschland lebende israelische Künstlerin Yael Bartana eine monumentale Science-Fiction-Arbeit. Sie handelt von Katastrophen und Apokalypsen. Weiterleben ist für sie nur in einer anderen Welt möglich. Eine Botschaft, die für die Künstlerin aber durchaus mit Hoffnung verbunden ist.
In der Fußball-Bundesliga hat Köln das Kellerduell im Abstiegskampf verloren. 0:2 stand es am Ende gegen den Tabellenletzten aus Darmstadt.
Ein bitterer Nachmittag für alle Kölner. Der FC verliert dieses so wichtige Spiel gegen den Tabellenletzten Darmstadt. Die Nervosität von Beginn an spür- und sichtbar. In der 18. Minute hat Farid Alidou die beste Chance der ersten Hälfte. Das Team von Trainer Timo Schulz braucht unbedingt einen Sieg. In der 57. Minute geht aber Darmstadt in Führung nach einem Eckball. Christoph Klara mit dem 1:0. Der Tabellen-18. liegt vorne gegen den Tabellen-17. Köln offensiv, harm und ideenlos. In der 90. Minute erhöht Wilhelmsson auf 2:0 für die Darmstädter, bei denen der Abstieg bei einer Niederlage heute bereits festgestanden hätte. So aber ist es der erste Darmstädter Dreier nach 22 sieglosen Spielen und für die Kölner ein großer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.
Große Emotionen und Freude bei der TSG Hoffenheim nach dem 7-Tore-Spektakel beim 4:3-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach in Weiß. Ein Fehler von Gladbachs Rocco Reitz bescherte der TSG das 1:0 durch Wout Weghorst nach 36 Minuten. Zur Halbzeitführung aber reichte das nicht, denn nur 3 Minuten später glich Robin Hack mit seinem ersten von insgesamt 3 Toren zum 1:1-Pausenstand aus. Nach der Halbzeit dominierte zunächst Hoffenheim klar. Die erneute Führung gelang folgerichtig Grischa Prömel mit diesem herrlichen Treffer 13 Minuten nach dem Wechsel. 8 Minuten später schien die Partie entschieden. Ozan Kabak erhöhte zum 3:1 für die Gastgeber. Aber der zweite Treffer von Robin Hack in der 78. Minute sorgte wieder für Spannung in Sinsheim. Und tatsächlich gelang den Gladbachern 1 Minute vor Spielende erneut durch Robin Hack noch der Ausgleich. In der Nachspielzeit aber erzielte der eingewechselte Anton Stach noch das 4:3 für Hoffenheim. Gladbach bleibt damit weiter in Abstiegsgefahr.
Die weiteren Ergebnisse des 30. Spieltags. Wolfsburg-Bochum 1:0, Heidenheim-Leipzig 1:2. Im Spiel Union Berlin gegen München steht es kurz vor Schluss 0:5. Bereits gestern gewann Frankfurt gegen Augsburg mit 3:1. Morgen gibt es dann noch diese 3 Spiele. Bremen empfängt Stuttgart. Dortmund hat Leverkusen zu Gast und Freiburg spielt gegen Mainz. Die Tabelle. Hinter Meister Leverkusen folgen München und Stuttgart, dann Leipzig und Dortmund. In der Abstiegszone Mainz vor Köln und schließlich Darmstadt. Der April macht, was er will. So auch an diesem Wochenende. In Teilen Deutschlands, wie hier im Erzgebirge, fielen einige Zentimeter Schnee. Während die Frühlingsblumen litten, stöberte der ein oder andere Vierbeiner neugierig im Schnee. Und damit zur Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 21. April.
Ein Tief sorgt in der Nacht verbreitet für Regen und Schneeschauer. Vom Sauerland über Nordhessen bis nach Thüringen schneit es längere Zeit zum Teil kräftig bis in die Niederungen. Im Norden und Nordosten ist es meist trocken und morgen zunächst freundlich. Später verdichten sich auch dort die Wolken. Dazu gibt es verbreitet Schauer, örtlich mit Graupel, vor allem im Süden noch kurze Gewitter. Heute Nacht in Ostfriesland noch 5, im Erzgebirge bis zu -5 Grad. Morgen Höchstwerte von 2 Grad an den Alpen bis 12 Grad im Emsland. Am Montag mehr Wolken als Sonne und gebietsweise Regen oder Graupel, im Bergland und im Norden Schneeschauer. Auch Dienstag und Mittwoch bleibt es wechselhaft und kühl mit noch einzelnen Schauern.
In den Tagesthemen um 23.25 Uhr mit Jesse Wellmer schauen wir in die USA. Was bedeutet die Freigabe der Milliardenhilfen für die Ukraine und was für den US-Wahlkampf? Und Nicht-Kifferzone, warum die Deutsche Bahn den Cannabiskonsum in Bahnhöfen verbieten will. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.